Heute hörst du eine absolute Premiere. Du wirst gleich den ersten Vereinsstrategen Live-Podcast hören, den wir auf der Bühne beim Internationalen Deutschen Turnfest präsentieren durften. Dabei haben wir uns natürlich mit dem Thema beschäftigt, was die Vereine am meisten umtreibt. Dem Thema Gewinnung von Engagierten. Wir sind dabei nicht nur auf diverse Lösungsoptionen eingegangen, sondern haben auch einen Schwerpunkt auf das Thema junges Engagement gelegt. Und das haben wir dann alles noch verknüpft mit den Themen Finanzen, Digitalisierung und KI. Du siehst, heute gibt es geballte Ideen für deinen Verein. Wir hoffen, dass du am Ende der Folge natürlich Spaß damit hast und gib uns gerne Feedback in Form einer Bewertung im Podcast-Player oder im Zuge eines Kommentars. Ja, und was bleibt mir jetzt noch zu sagen? Natürlich nur eins. Los geht's nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen-Podcast, das erste Mal live hier aus der Kongresshalle im Zoo in Leipzig im Zuge des Turnfestes. Wir freuen uns, dass ihr hier da seid, wir in dieser großen Halle hier stehen können. Ich als gebürtiger Leipziger freue mich natürlich besonders, dass ich hier mal die Ehre habe. Diese Halle, wer das nicht weiß, hat ja auch eine relativ große Tradition. Der DFB hat hier seinen 125-jährigen Geburtstag gefeiert vor ein paar Wochen. Wir sind regelmäßig Zoo-Konferenzen und es gab auch das Volunteer-Event der Euro für Leipzig hier in dieser Halle. Also die hat schon eine kleine Historie allein in den letzten Jahren. Und deswegen komplettieren wir jetzt einmal sozusagen die Reihe. Und wer wir eigentlich sind, damit fangen wir jetzt erstmal an. Pascal, ich gebe dir das Wort.
Genau, mein Name ist Pascal. Ich bin seit gut 20 Jahren selbst ehrenamtlich aktiv und mache mit Martin zusammen seit 5 Jahren diesen Vereinsstrategen-Podcast und bin selber auch beruflich noch im Sport gelandet. Und bereite Vereine darauf vor, ja, fit für die Zukunft zu sein und bin als Vereinsberater aktiv, wie gesagt, hauptberuflich auch noch im Sport. Und heute haben wir ein schönes Thema für euch mitgebracht und zwar möchten wir einmal gucken, welche Herausforderungen gibt es für das Ehrenamt und was könnt ihr da vielleicht für eure Vereine tun? Ich werfe dir den Ball aber nochmal zurück, damit die Leute dich auch nochmal kennenlernen dürfen.
Genau, also ich bin Martin, ich komme mehr aus dem Leistungssport sozusagen, war bei Werder Bremen beim 1. FC Köln, habe mich jetzt um die Euro auch relativ viel gekümmert in den letzten 2,5 Jahren. Ja, und wir ergänzen uns eigentlich so als Tandem ganz gut, haben unterschiedliche Ansichten zu Themen, das werdet ihr heute sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle mal sehen. Und vielleicht noch einmal zur Historie kurz des Vereinsstrategen-Podcasts, also uns gibt es jetzt ungefähr seit 5 Jahren, wir sind, so was mit den Zahlen angeht, die wir messen, würden wir sagen, wir sind, sagen wir, der größte unabhängige Breitensport-Beratungspodcast, den es gibt in Deutschland, und wir kümmern uns eigentlich um alles, vor allem um eure Fragen und um eure Wünsche. Und das Portfolio geht von Ehrenamt über Digitalisierung, Finanzen, Marketing, Positionierung, etc. Einmal quer durch.
So, und jetzt die Frage, was haben wir heute eigentlich vor? Wir möchten heute über ein paar Themen sprechen. Ich habe es gerade angeteasert. Wir reißen das Thema Ehrenamt einmal an und gucken, was gibt es an Good Practice? Was könnt ihr im Verein vielleicht übernehmen? Neue Denkanstöße gibt es vielleicht auch. Schauen wir mal drauf. Wir werden so ein bisschen den roten Faden spannen vom Thema Ehrenamt Richtung vielleicht Finanzierung, Digitalisierung, wenn wir es schaffen, noch auf KI reinzugehen. Wir dürfen natürlich nicht überziehen. Das wurde uns von den Kollegen vom Turnfest auch nochmal gesagt. Ansonsten könnten wir wahrscheinlich den ganzen Nachmittag füllen. Ganz wichtig ist uns aber, ihr dürft mitgestalten. Das heißt, wenn ihr zwischendurch eine Frage habt, wenn ihr irgendwas loswerden möchtet, wir haben mit Ann-Kathrin, die sitzt da hinten in der letzten Reihe, eine wunderbare Volunteer mit einem Mikrofon. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, hebt gerne die Hand, Ann-Kathrin kommt zu euch, ihr dürft sie einmal stellen. Das heißt, ihr dürft heute Einfluss darauf nehmen, was wir hier machen. Und das ist ein bisschen die Premiere für uns, weil normalerweise ist Podcast nämlich, man spricht in so ein Mikrofon rein und da ist keiner. Das heißt, heute Premiere in dreifachem Sinn mit Publikum, live und ohne doppelten Boden. Und ich weiß gar nicht, wir nehmen nie zusammen auf. Normalerweise ist das alles digital. Von daher, ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir setzen uns und starten. Ja, wir sind alt. Du hast ein paar Sachen vorbereitet.
Wir haben ja relativ lange das Thema offen gelassen, auch hier für den heutigen Workshop. Und ich weiß auch schon, dass ein paar Leute reingekommen sind. Worum geht es denn nun heute eigentlich? Vielleicht hat es einer noch mitbekommen, Mitte Mai ist der neue Sportentwicklungsbericht rausgekommen und das haben wir natürlich als Anlass genommen, jetzt mal reinzugucken, was jetzt so drin steht. Und ich habe mal so ein paar Zitate mitgebracht, um mal so einen Startpunkt für die Konversation zu finden. Und es sind eigentlich relativ erschütternde Dinge, die da drin stehen. Zum Beispiel gibt es den Satz, Zitat, die Bildung und Gewinnung von ehrenamtlichen Funktionsträgerinnen stellen 17,5% der Vereine vor existenzielle Herausforderungen. Also wir reden nicht von Probleme, wir reden wirklich von der Existenz. Und dabei ist besonders erwähnenswert, dass der Rückgang von jungen Engagierten ein großes Problem weiterhin ist und sogar noch zunimmt. Dazu kommt, dass festgestellt wurde, dass das Trainer-Übungsleiter-Problem, sage ich mal, wir finden keine, gar nicht so das eigentliche Riesenproblem ist. Es ist einfach nur so, es wären nicht mehr, aber wir wären mehr Mitglieder, was der DOSB ja auch ganz stolz präsentiert hat in letzter Zeit. Dementsprechend haben wir mehr Belastung. Was die eigentliche Krücke ist, ist, dass gerade diese Funktionsbereiche, die wir halt haben im Ehrenamt, also Vorstand, Schatzmeister, alles, was relativ viel mit Administration zu tun hat, das sind die Punkte, woran es wirklich knackt und es wird immer schlimmer. Und auch das hat der Bericht einmal an der Stelle gezeigt. Das führt natürlich dazu, dass wir uns nur noch um primäre Aufgaben kümmern können. Das heißt, der Leistungssport kann zum Beispiel leiten an der Stelle. Es kann sein, dass Kindersport leitet. Es kann aber sein, dass sowas wie das Thema Nachhaltigkeit gar keine Beachtung im Verein finden kann, einfach weil wir keine Ressourcen dafür haben. Und es gibt aber natürlich auch ein paar erfreuliche Dinge. Vereine investieren weiter in die Qualifizierung ihrer Übungsleiter. Das ist der größte, sage ich mal, Nutzen für die Leute, weil ihnen geht es nicht ums Monetäre, ums Geld, sondern es geht darum, wirklich sich selber zu verwirklichen und weiterentwickeln zu können. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber wenn man das so liest, wir haben viele Baustellen. Und jetzt, wo ich mal so viel erstmal an Infos rausgehauen habe, Pascal, gib mal deine kritische Einschätzung erstmal dazu.
Ja, also man muss erstmal sagen, die Zahlen sind nicht überraschend, die da jetzt rausgekommen sind. Das zeichnet sich leider in den letzten Jahren ein bisschen ab, dass der Trend dahin geht, dass das immer mehr Problematiken gibt mit Ehrenamtlichen, beziehungsweise nicht die Ehrenamtlichen das Problem, sondern dass sich die Leute nicht mehr engagieren, beziehungsweise in dem Umfang, wie das früher der Fall war. Und da reden wir noch gar nicht von maroden Sportstätten und sonstigem, was eigentlich noch mit auf dem Plan steht, sondern sind eigentlich in diesem Kernprojekt drin. Wenn wir mal überlegen, was heißt eigentlich Verein? Verein ist ja eine Vereinigung von Menschen mit den gleichen Interessen. Und jetzt hast du ein paar Zahlen genannt. Ich mache mal weiter. Wir haben ungefähr ein aktuelles Niveau von 20% der Mitglieder, die sich engagieren. Das könnt ihr mal überlegen, bei euch im Verein ist das so. Also ein 1.000-Menschen-Verein, da ungefähr engagieren sich 200 Menschen. Manche mehr, manche weniger. Das Potenzial ist aber deutlich höher. Wir haben ein Engagementpotenzial, gibt es ein paar Studien zu, bei ungefähr 40%. Das heißt, irgendwo haben wir noch ein Gap zwischen dem, was momentan da ist und dem, was möglich wäre. Und da kommen wir sicherlich später nochmal drauf, weil es sind so ein bisschen die persönliche Ansprache und die Rahmenbedingungen, die gut sein müssen, damit es eben gelingt. Ich bin trotzdem positiv, auch wenn diese Zahlen erstmal negativ klingen und jeder sechste Verein irgendwie existenzbedrohend aus eigener Perspektive gerade schildert, dass es ein Problem gibt. Ich glaube daran, dass die Vereine das schaffen. Die Vereine werden jetzt sich zusammenrotten und die nächsten Jahre nutzen, gute Strukturen zu schaffen und weiter dafür da zu sein, dass ihre Mitglieder Sport machen. Weil das ist ja so ein bisschen das Paradoxe an der Diskussion. Wir haben mehr Mitglieder als je zuvor. Aber gleichzeitig haben wir ein großes Problem, Übungsleiterpositionen zu besetzen, Vorstandspositionen zu besetzen, wo ich eigentlich sagen müsste, es gibt mehr Menschen. Ich rechne jetzt mal ein paar Kinder raus, aber von den Erwachsenen, da müssten ja auch ein paar Leute bei sein, die Lust hätten, sich im Verein einzubringen. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, und da sehe ich schon die erste Frage hier vorne, die erste Aufgabe, die wir als Vereine haben, da eben drauf einzugehen. Ich bin trotzdem, wie gesagt, positiv gestimmt und wir haben die erste Frage direkt dazu. Ich habe ansonsten auch noch eine ans Publikum, und zwar, wer ist gerade auf der Suche nach jemandem für seinen Vorstandsposten? Gibt es hier jemanden, der einen unbesetzten Vorstand hat? Da haben wir schon mal eine Hand oben. Zweite Hand ist oben, okay. Bevor wir zur Frage kommen, Martin, du bist aus Leipzig. Bist du auch aus Leipzig? Nicht ganz? Okay, Leipzig? Berlin geht noch, so halb vielleicht. Martin ist nicht ehrenamtlich aktiv aktuell aus Leipzig und hat Zeit. Wenn ich dich jetzt fragen würde, ob du Lust hast, hier, wir haben Kandidaten, die suchen noch jemanden im Vorstand. Wäre das was für dich?
Was hast du denn für einen Verein? Also welche Sportart?
Also wir haben einen Breitensportverein, wir sind ziemlich breit gefächert, wir sind eine kleine Ortschaft in der Nähe von Heidelberg. Wir bieten wirklich rund um die Woche ein gefülltes Breitensportprogramm an. Wir haben auch Übungsleiter gewonnen, was ein großes, das schon wirklich sehr gut ist. Was aber das Problem zum Beispiel in Baden-Württemberg ist, dass die Fortbildungen immer wochenweise gehen, das heißt nicht diese Wochenendkurse. Man muss dann eine Woche an die Sportschule und dann nochmal, also dieses Fortbildungsangebot, das man Übungsleiter da machen kann, das ist halt nicht so gut strukturiert, weil die Leute, die das machen, die sind alle berufstätig Und die müssen halt dafür dann extra Urlaub nehmen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Manko, auch um neue Übungsleiter zu gewinnen.
Absolut, ich bin voll bei dir. Also das ist ein großes Thema. Wir haben den gesellschaftlichen Wandel dahin, dass wir ja so eine Struktur mittlerweile haben, dass Doppelverdiener irgendwie der Standard sind. Das Leben ist teurer geworden und auch so die Wertehaltung auch zum Ehrenamt in der Gesellschaft sich verändert. Und da müssen die Strukturen eben mitwachsen. Also das sind zwei Dinge. Einmal muss das Verbandswesen, was du gerade gesagt hast, ne, wenn ich an Übungsleiterausbildung denke, Qualifizierungsgeschichten denke, das muss mit sich verändern, aber gleichzeitig auch die Struktur im Verein logischerweise. Also es ist sehr, sehr schwer, jemanden zu finden, der direkt aus dem Stegreif 20 Stunden Ehrenamt die Woche macht, um irgendeinen Kassenwart oder Vorstandsvorsitzenden zu übernehmen. Also da müssen wir auch als Vereine kreativ werden und überlegen, wie können wir in Ressorts denken, in Teams denken und da eben die Arbeit verteilen auf mehreren Schultern. Ausgangsfrage zurück an dich. Schade. Vorstandsposten, ja oder nein? Ich nagel dich hier fest.
Diese Drucksituation, ich spüre sie ja schon förmlich. Also ich sag mal, die Situation, wo du mich jetzt gefragt hast, wäre auf jeden Fall, glaube ich, schon mal die falsche. Ich fühle mich hier sehr unter Druck gesetzt.
Richtig.
Also ich glaube, Ansprache ist natürlich erstmal das erste Thema. Das zweite ist, wenn mir jetzt jemand sagen würde, den ich nicht kenne, wo ich den Verein nicht mal kenne, im ersten Moment, kannst du dir den Vorstandsposten überlegen? Dann würde ich sagen, okay, da habe ich jetzt ganz hohes Informationsbedürfnis erstmal an der Stelle. Selbst wenn ich sagen würde, ich könnte es mir vorstellen. Es ist aber eigentlich auch nicht realistisch, weil ganz ehrlich, normalerweise brauchst du einen Bezugspunkt einfach im Verein. Du musst, A, musst du die Leute kennen, um zu wissen, wie du das Ding steuern musst, kannst, wen du ansprechen musst, wer quasi Leute zum Beispiel auch hinter sich bringen kann, wie du Ruhe im Verein schaffst. Zum Zweiten ist auch ein bisschen die Frage, was ist denn dein eigenes Ziel, was du hast? Also es gibt ja auch Leute, sag mal, die wollen sich zum Beispiel weiterentwickeln im Verein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder über das Thema junges Engagement, was ich ja schon mal erwähnt habe, reden. Ich kenne Leute, zum Beispiel den Typen hier drüben, also der hier die ganze Zeit geredet hat, der sehr jung einen Vorstandsvorsitzenden übernommen hat. Das ist aber, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht der Regelfall. Und warum ist das so? Das ist dasselbe, wie wenn wir uns um das Thema, sag ich mal, Karriere im normalen Berufsleben beschäftigen. Man traut es den jungen Leuten nicht zu oder die haben es nicht verdient oder die haben ja keine Ahnung. Die Frage aber ja, die man sich ja dann noch stellen muss, okay, wen holen wir dann überhaupt als Vorstand? Also du hast mich jetzt gefragt, du kennst natürlich jetzt meinen Background, aber angenommen, wir sind jetzt beim Blind Date. Du machst mir jetzt schöne Augen, gibst mir dann der Wertschätzung und sagst, kannst du nicht bei uns im Verein anfangen? Dann würde ich jetzt sagen, ja, aber du weißt ja gar nichts über mich. Du weißt weder, ob ich fachlich dafür geeignet bin oder ob ich die komplette Null bin an der Stelle. So, und wir wollen ja als Vereine auch eine gute Qualität in den Vereinen haben. Das heißt, wir müssen auch selber gucken, wo holen wir uns die Qualität her. Das gibt durch Ausbildung, wie wir das ja gerade besprochen haben in dem Beispiel, wo vielleicht Kurse nicht passen, aber wo man dann Lösungen für finden muss. Junge Leute zum Beispiel haben vielleicht diese Kapazitäten eher in Sommerferien als andere Personen. Aber du musst natürlich auch überlegen, wie kannst du die Person speziell auf deinen Verein weiterentwickeln. Und gerade das Thema Vereinsentwicklung, ich weiß nicht, wie viele Leute das bei sich, oder Vereinsentwicklung, schrägstrich Personalentwicklung, wie viele Leute das bei sich im Verein auf dem Schirm haben. Ich glaube, es sind nicht so viele. Das ist ein bisschen der Grund, warum wir auch mit diesem Podcast angefangen haben, dass wir genau dieses Thema voranbringen wollen. Aber du kannst natürlich nur mit Vertrauen, Fortbildung und machen lassen, Leute dazu motivieren, dass sie sich auch engagieren, sich weiterentwickeln können. Und vielleicht hat man Glück. Einer ist am Ende vielleicht 18 Jahre alt, sagt, okay, ich gehe, wechsle jetzt die Stadt, aber ich bin immer euch verbunden. Ich würde aber zum Beispiel gerne BWL oder Sportmanagement studieren. Lass uns in Kontakt bleiben. Ich hätte eigentlich gerne total Bock, hauptamtlich dann später zum Beispiel anzufangen bei euch und den Verein weiter voranzubringen. Weil das hat der Sportentwicklungsbericht auch gezeigt. Die Zahl der Hauptamtlichen in Führungspositionen geht sogar erschreckenderweise zurück. Also ich hätte gedacht, es bleibt konstant, aber der Report sagt, es geht zurück. Und da muss man halt einfach sagen, da müssen wir was tun.
Jetzt hast du ganz viele Themen aufgemacht, Martin. Wir starten nochmal, bevor wir zum Hauptamt-Thema kommen, nochmal beim Thema Ehrenamt. Also ihr kennt es ja selber, ihr bemüht euch, ihr rackert, ihr seid im Tagesgeschäft so ein bisschen gefangen. Da ist gar nicht viel mit Weiterentwicklung, vermutlich weil die Arbeit auf zu wenig Schultern verteilt sein könnte. Am Ende muss man sagen, in der Theorie ist das alles ganz einfach. Also jemanden zu finden ist kein Hexenwerk, also keine Raketenwissenschaft. Da können wir euch jetzt nicht irgendwas Neues erzählen und sagen, so wird's gemacht, weil am Ende ist jeder Verein so ein bisschen individuell, ist ganz klar. Sonst hätten wir nicht so wie so eine diverse Vereinslandschaft. Und auf der anderen Seite ist jede Region in Deutschland anders. Also wir haben jetzt gerade gehört, Heidelberg ist vielleicht anders als Leipzig. Genauso funktioniert es in der Theorie, aber relativ simpel. Und zwar, ich muss gucken, welche Motive bringt eigentlich eine Person mit. Manche möchten sich gerne zugehörig fühlen, manche haben Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Und wenn ich diese Motive herausgefunden habe, diese Talente irgendwie weiß, dann muss ich die bedienen als Verein. Das klingt jetzt relativ simpel und in der Theorie ist es das, wie gesagt, auch. Aber in der Praxis ist das nicht so einfach, weil ich weiß bei den Leuten ja nicht, was macht denen Spaß. Ich muss also ins Gespräch kommen mit den Mitgliedern. Und das ist so ein bisschen der erste Knackpunkt, glaube ich, weil viele haben logischerweise gar nicht so den Kontakt zum Vorstand. Der Vorstand ist so ein bisschen, der wabert so ein bisschen oben drüber für den Verein. Weil natürlich der erste Kontakt, wenn ich Sportler, Sportlerin bin, der ist mit dem Übungsleiter, mit der Übungsleiterin. Das heißt, das ist das Gesicht des Vereins. Mit dem Vorstand an sich habe ich relativ wenig zu tun erstmal. Wenn ich jetzt aber irgendwie für die Vorstandarbeit jemanden begeistern möchte, dann muss ich trotzdem irgendwie diese Brücke überwinden und dementsprechend den Vorstand transparent machen, sichtbar machen. Was machen die eigentlich? Wie viel Arbeit ist das? Wo brauchen die noch Support? Weil ganz, ganz oft ist den Mitgliedern das einfach gar nicht bewusst. Also allein da müssen wir schon mal ins Bewusstsein von den Leuten kommen. Und wenn wir es dann schaffen, noch herauszufinden, dass der Zahnarzt in seiner Freizeit auch noch Schreinerarbeiten macht und ich brauche irgendwie jemanden, der am Vereinsheim nochmal irgendwie was repariert mit Holz oder so und dann sage, ey, willst du nicht am Samstag, kannst du nicht am Samstag nochmal irgendwie helfen? Wir könnten das sehr gut gebrauchen und wir wissen, dass du da irgendwie Lust drauf hast. Dann habe ich einen Ansatzpunkt. Dann kann ich nämlich für so einzelne kleine Tätigkeiten Leute begeistern. Und im besten Fall schaffe ich es dann auch, die Leute meistens natürlich über den Sport hinaus ranzufüttern. Und da kommt das ganz gut ins Spiel, was du gerade gesagt hast. Wenn wir junge SportlerInnen haben, dann ist es ja meistens so, dass die dann irgendwie einen Co-Trainer-Status oder sowas bekommen können, dass wir Qualifizierungen bezahlen für die Menschen. Alles in der Hoffnung, dass sie dann so langsam in die Rolle reinwachsen. Und wenn sie dann irgendwann zum Studieren gehen sollten und wegziehen, dann ist das zwar schade für unseren Verein. Auf der anderen Seite haben wir eine ganz gute Grundlage gelegt, weil die gehen ja irgendwo hin. Also die gehen irgendwo hin zum Studieren in eine größere Stadt und vielleicht engagieren sich dort weiter. Das ist jetzt in meiner Vereinsperspektive ein bisschen schade und traurig, weil die sind dann weg. Aber trotzdem habe ich einen ganz guten Dienst für die Gesamtheit und Gesellschaft getan, weil am Ende haben wir alle das gleiche Problem und jeder freut sich, wenn jemand zugezogen ist oder wenn eine junge Familie kommt und Vater oder Mutter haben früher mal irgendwo schon eine Übungsstunde gehabt und denken sich dann, ja, wenn meine Kinder wieder dabei sind, dann mache ich das auch und helfe. Das heißt also, ne, auch wenn es schwerfällt, so ein bisschen für das System zu denken, schadet dann auch nicht. Was auf jeden Fall hilft und dann schmeiße ich dir den Ball wieder zurück, ist das Thema Aufgabenverteilung. Du hast gerade gesagt, ne, willst du mal Kassenwart werden? Was muss ich denn eigentlich machen? Also es hilft auf jeden Fall, schon mal sich im Vorfeld klar zu machen, was kann ich der Person dann anbieten an Aufgaben, was passt zu den persönlichen Motiven und wie viel Zeitumfang ist das? Also auch mal zu fragen, was bist denn du bereit zu geben? Und wenn das dann eben nur so 3, 4, 5 Stunden die Woche sind, dann ist vielleicht das alte Kassenwartsprofil nicht das Richtige, aber ich kann trotzdem mal aufschreiben, was macht denn eigentlich so ein Kassenwart bei uns und muss das immer eine Person sein? Also gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, einzelne Dinge rauszuziehen und dann mehrere Personen auszulagern? Da sind wir wieder ganz stark in der Teamstruktur dann drin und überlegen uns, was können wir da machen. Ich werfe dir also den Ball zu, weil flexibel sein. Was macht denn eigentlich so ein Kassenwart, Martin?
Irgendwas mit Zahlen, glaube ich. Nein. Kassenwart prüft. Kassenwart ist eine Kontrolleinheit eigentlich, um zu schauen, ob quasi alles in der Abteilung und im Verein ordnungsgemäß gelaufen ist. Passt, dass du deine Aufgaben beschreibst, du dir selber im Verein ausführst.
Ich bin zum Glück kein Kassenwart, ich bin nicht so der Zahlenmensch, aber Kassenprüfer bin ich mal gewesen.
Prüfer, stimmt.
Genau, das ist auch ein schöner Job. Also man macht relativ wenig, es ist relativ wenig Aufwand, aber man blättert die Zahlen und Belege durch und meistens kriegt man noch ein nettes Getränk dazu und kann mit den Leuten ein bisschen plaudern, was eigentlich so im Verein gelaufen ist. Also ich habe da immer sehr viel Spaß dran gehabt. Aber danke dir auf jeden Fall. Wir kommen gleich auf den Kassenwart nochmal zurück, wenn es um Finanzen geht. Eine Sache mag ich noch ergänzen zum Thema junges Ehrenamt, beziehungsweise junges Engagement. Wo ist noch ein Problem? Und das Problem ist oftmals, und also wer jetzt die Tage in Leipzig unterwegs ist, sieht viele junge Sportler, vor allem Rinnen, also viele junge Mädels, die touren. Irgendwann kommt möglicherweise der Punkt, an dem die nicht mehr den Verein als Ankerpunkt haben, wo sie dann aufhören mit dem Sport und wo sie andere Interessen verfolgen. Das heißt, wir haben so einen gewissen Dropout, wo Sportler und Sportlerinnen aufhören. Gerade Kinder und Jugendliche im Alter irgendwie zwischen 13 und 17 Jahren sind dafür anfällig. Also anfällig klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Im Sinne von, da kommen dann andere Interessen rein, der Sport ist nicht mehr so, die Freunde hören auf, es gibt ganz viele Faktoren, die Schule spielt eine Rolle. Und dann ist einfach Schluss und dementsprechend natürlich fallen die Menschen dann auch aus dem Thema junges Engagement raus, weil wer keinen Sport mehr macht, die Bindung nicht mehr hat, der hat möglicherweise auch nicht mehr das Interesse dann, sich im Verein zu aktivieren. Also da müssen wir eben auch bleiben. Wir müssen versuchen, die Spieler, die Turner, alle möglichen Menschen, die bei uns Sport treiben, eben im Verein zu halten, frühestmöglich ranzubringen, weil auch da Ehrenamt bindet, bedeutet auch, die Leute bleiben länger bei uns im Verein aktiv und spielen oder touren oder was auch immer länger im Verein rum. Das heißt, wir brauchen also gute Rahmenbedingungen für diese Menschen auch und dazu gehört unter anderem, dass wir eben Fortbildungen bezahlen und ermöglichen, dass wir Vertrauen schenken, dass wir wertschätzen, was dort geleistet wird und eben auch mal machen lassen. Also wenn ihr bei euch einen Jugendvorstand habt, dann ist das Letzte, was dieser Personenkreis gebrauchen kann, die große Kontrolle vom Vorstand mit dem Blick am besten, da sind wir wieder beim Kassenwart, der Blick aufs Budget, ne? Also wir wollen was Cooles machen, irgendein kleines Event jetzt im Sommer und dann sagt der Kassenwart, ja, aber die 300 Euro gebe ich euch nicht, die haben wir nicht. Ne? Also es heißt auch wieder, und da kommen wir, Ehrenamt heißt eben auch Geld bereitstellen. Und deswegen ist der Kassenwart so eine wichtige, wir haben ja jetzt gerade Bundesregierung, Finanzminister, ne, alles unter Finanzierungsvorbehalt, bedeutet auch im Verein ist das ganz oft so. Also Vereine planen ganz oft ihren Haushalt so, dass natürlich irgendwie eine schwarze Null geplant wird. Ich habe eine gewisse Sache, die reingeht und die geht auch wieder raus. Was oft vergessen wird, ist das Thema Ehrenamt. Also einfach mal 1.000 Euro oder 2.000 Euro beiseite legen oder gefühlt wegblocken, die dann dazu benutzt werden, um eben Übungsleiterhonorare zu bezahlen, um Qualifizierung zu bezahlen oder auch mal ein Sommerfest zu machen, wo wirklich nur Engagierte kommen können. Das ist ein ganz großes Erlebnis, das schweißt zusammen und hilft eben den Menschen. Dementsprechend mein Plädoyer, stellt ein Budget ein für ehrenamtliches Engagement und für Sachen, die eben Wertschätzung im Verein auch leben.
Wer sagt denn an der Stelle eigentlich, dass ein Mitgliedsbeitrag zu niedrig ist? Möchte mal Hände sehen oder auch nicht.
Okay, eine Person mit einem ganz niedrigen Beitrag. Wer denkt, sein Beitrag wäre zu hoch? Okay, keiner. Okay. Wundert mich nicht.
Ja, ich stelle eine andere Frage. Wer denkt, dass der Verein mehr Serviceleistung bietet als ein Fitnessstudio?
Da okay,
schon
Beine
deutlich
hoch, genau.
Mehr. Okay. Wer denkt, dass Qualifikation und richtige Anleitung beim Training wesentlich sind, weil man, sage ich mal, einmal länger im Krankenhaus zum Beispiel gelegen hat oder man auch älter wird, merkt, dass die Knochen vielleicht doch ein bisschen mehr wehtun können und man das 10 Jahre hinaus verzögern könnte. Wer würde dafür alles geben, was er hat? Ah, nicht ganz 50%, aber...
Ja, aber wir sehen, Sportvereine müssen sich nicht verstecken. Also wir bieten Leistungen zu einem relativ guten, niedrigen Preis. Und das ist so ein bisschen, Beitragserhöhung ist oft so ein Tabuthema im Verein. Und wenn wir jetzt über Geld reden, ne, wir haben ganz viele Problematiken, auch einen Minijob mittlerweile mit 15 Euro die Stunde bezahlt, das kriegen die wenigsten Übungsleitenden. Also auch da müssen wir attraktiv bleiben. Wir müssen gucken, dass wir eben eine Beitragsstruktur auf den Weg bringen, die dann auch solche Dinge abdecken kann. Wir sind kein Unternehmen, wir wollen keine Leute einstellen, das ist auch ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn die Alternativen attraktiver sind, gerade wenn es finanzielle Sachen sind oder eben Gemeinschaft erleben Sachen sind, dann bin ich als Verein oft raus. Und ich glaube, darauf wolltest du auch hinaus.
Ja, also wie gesagt, aus meiner Sicht ist es einfach so, wir müssen uns mal nochmal bewusst werden, was wir eigentlich als Verein, gerade als Sportverein sind. Wir sind eigentlich eine Institution, die aus meiner Sicht zumindest zu den, wenn man jetzt in den Bedürfnispyramiden denkt, zu den eher notwendigeren Dingen des Lebens gehört. Und viel Kapital, es kommt der Finanzlauf ein bisschen aus mir raus, aber viel Kapital fließt natürlich einfach an andere Themen von Leuten in der Freizeit. Wir fliegen für einen Haufen Geld in irgendwelche Urlaube für vielleicht eine Woche. Thema Nachhaltigkeit ist jetzt mal außen vor, aber uns ist egal, ob, sage ich mal, jetzt der Abend vielleicht oder die Eintrittskarte gestern 30, 40 oder 50 Euro kostet, sondern wir wollen das halt einfach als Event sehen beim Turnen. So. Aber wir werden knausrig, wenn wir im Verein sind und wir darüber reden, ob wir 1 oder 2 Euro erhöhen. Wir könnten auch den Spieß umdrehen und könnten sagen, hey, wir finden keine Ehrenamtler. Die Konkurrenz ist das Fitnessstudio, die haben auch Hauptamtler, wenn du Qualität haben möchtest. Ja, dann machen wir halt Hauptamt. Und dann gucken wir mal, was es kostet. Wir machen mal eine sehr günstige Stelle. Sagen wir mal, die Person kriegt 40.000 brutto im Jahr. Das ist ja nun okay, aber da wird...
Für Vollzeit.
Für Vollzeit, ja, ja, klar. Natürlich. Sonst würde ich den Job auch sofort machen. Nein. Für 40.000 Vollzeit, das sind also ungefähr 48.000 Euro, die der Verein zahlen müsste, weil ja dann noch arbeitgeberseitig dann die ganzen Sozialleistungen hinzukommen. So, und wenn man jetzt den Mitgliedern sagt, ja, 48.000 Euro, Das müssen wir jetzt auf 1000 Mitglieder verteilen und das ist die Beitragserhöhung, die wir mindestens brauchen. Da wird es wahrscheinlich Rumor geben, aber wenn wir niemanden finden im Vorstand oder vielleicht auch in anderen Positionen, was sollen wir an der Stelle tun? So. Ich weiß, dass wir immer sehr proaktiv im Verein rangehen sollten und immer sehr positiv sind, aber man kann durchaus auch mal mit Drohszenarien arbeiten, wobei ich sagen muss, so schlecht ist das Hauptamt vielleicht auch gar nicht, weil im Normalfall holt man sich Leute, die eine Fähigkeit dafür haben, einfach aufgrund von ihrem Lebenslauf zum Beispiel, oder die eine spezielle Ausbildung in dem Bereich haben, oder die schon so viel Erfahrung haben im Verein, dass sie einfach dafür geeignet sind und dass das auch eine Art von Wertschätzung ist. Aber sie können halt vor allem einem was. Sie können uns diese, ich nenne es mal, Mistaufgaben wegnehmen, auf die die Leute im Ehrenamt auch weniger Lust haben. Jeder ist dabei und sagt, Trainer kann ich mir vorstellen, ich arbeite gerne mit Kindern, ich arbeite gerne mit älteren Menschen, ich arbeite gerne mit Menschen allgemein. So, aber dass du jetzt jemanden findest, der sagt, oh, ich liebe es, nach dem Feierabend noch Exit-Tabellen zu wühlen, noch einen Budgetplan zu erstellen und zu gucken, wie der Verein jetzt läuft am nächsten Tag und wie wir jetzt die Rücklage bilden für die nächsten 3 Jahre. Und vielleicht haben wir am besten wollen wir noch eine Umbaumaßnahme irgendwo in einem Sportfeld machen und müssen noch Angebotsvergleiche machen. Boah, ganz ehrlich, da musst du jemanden finden, dass mir das fachlich kann. Kann funktionieren, wenn ihr Glück habt und jemanden im Verein habt. Oder ihr müsst jemanden finden, der hat keine Ahnung oder muss sich erstmal reinarbeiten. Gut, vielleicht ist das sein Motiv, dann haben wir auch nochmal Glück. Aber wird's gut? Und zu welchem zeitlichen Preis? Ich meine, wir nehmen der Person dann auch Lebenszeit weg und dann bleibt es vielleicht irgendwo wieder im Vorstand hängen oder in der Mitgliederversammlung und wird nicht entschieden. Das frustriert die Person und die ist wieder weg. Deswegen, also dieses Hauptamtsthema ist sowohl aus meiner Sicht ein gutes Drohszenario zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man braucht ein bisschen Pushy, oder es ist halt wirklich eine Alternative. Pascal, Hauptamt, würde ich sagen, kannst du ja auch ein bisschen was zu sagen, hast du ja auch schon hinter dir in deinem Leben?
Ja, ich bin quasi betroffen gewesen im Sinne von, ich habe hauptamtlich im Verein gearbeitet, genau. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich muss dir ein bisschen widersprechen in manchen Punkten, weil du hast jetzt das Maximalszenario natürlich aufgemacht mit einer hauptamtlichen Vollzeitstelle. Das ist für die meisten Vereine sowas von Utopie. Also auch gerade die 50.000 Gehaltskosten, die du gerade in den Raum gestellt hast, die sind natürlich schwer zu stemmen. Ich habe eine andere Meinung dazu, beziehungsweise ich glaube, Hauptamt kann sehr, sehr gut auch unterstützen, also eine Hauptberuflichkeit auf einem kleineren Level, weil das ist ein Punkt, den gebe ich dir. Du hast gesagt, die Aufgaben müssen Spaß machen und Ehrenamt muss Spaß machen und es gibt ganz viele Dinge, gerade Bürokratie und irgendwelche Formulare und Anträge und so, die machen keinen Spaß. Und dementsprechend ist natürlich überhaupt nicht verwerflich, mal drüber nachzudenken, jemanden in so einer Geschäftsstelle anzustellen, wenn man eine gewisse kritische Größe erreicht hat. Also ich würde alles so ab 500 Mitglieder aufwärts mal da so in den Mixer werfen, wo es dann, wo man ganz viele Anträge bearbeitet im Sinne von Mitglieder, die rein und raus wollen aus dem Verein, dann irgendwelche Förderanträge und sowas. Also ne, wo ich eine gewisse Papierwust auch noch habe. Und dementsprechend geht es eben darum, dann vielleicht mal zu überlegen, gibt es wieder diese unspaßigen Aufgaben, will ich die als Vorstand eigentlich machen oder nicht und kann ich die irgendwie zentralisieren auf eine Stelle, die die Verwaltung so ein bisschen abnimmt, weil da kann ich anders argumentieren, da kann ich sagen, okay, du bekommst eine Minijobstelle, das sind 570 Euro knapp im Monat, die kriege ich schon eher bezahlt vielleicht als Verein, da bin ich bei 8.000 Euro im Jahr ungefähr, das ist schon eine etwas überschaubare Summe. Da kriege ich dann jemanden, der so 10 Stunden die Woche ungefähr was macht und schon mal so ein bisschen was wegschafft und mir aus dem Kreuz nimmt als Ehrenamtlicher, damit eben meine Arbeit wieder mehr Spaß macht, damit ich motivierter bin und damit ich vielleicht auch wieder sagen kann, Leute, Vorstandsarbeit ist gar nicht so schlimm, weil am Ende haben wir jemanden, der uns so diese blöden Sachen aus dem Kreuz nimmt.
Genau, das funktioniert eigentlich am besten, wenn man wirklich Leute hat, die auch, sag ich mal, vor allem was bewegen wollen. Also wir reden ja hier auch viel über Vereinsentwicklung heute ja in dem Zuge. Das macht ja Spaß, muss man ja ehrlich sagen. Das Problem ist ja nur, dass die Leute halt im Tagesgeschäft gefangen sind. Und man muss halt, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Aufgaben, was wir von uns ja auch schon kurz angesprochen haben, wir müssen halt überlegen, was sind die Portionsgrößen, die einfach die Person erledigen müssen. Muss ein Vorstand oder ein Abteilungsleiter zum Beispiel sich um Mitgliedsbeiträge kümmern müssen oder irgendwelche Papierformulare abändern? Oder kann das halt nicht eine Person machen, die dann, wie Pascal gesagt hat, das nebenberuflich macht und, sage ich mal, standardisierte Prozesse machen kann? Und die Person, die quasi sich ums Tagesgeschäft kümmert, bisher entlastet, damit sie sich in die Vereinsentwicklungsstrategie macht. Weil das ist eigentlich der entscheidende Hebel, an dem wir ansetzen müssen. Der Punkt ist ja nicht, dass es nicht genügend Ideen gibt, wie wir Vereine schlanker machen können und auch ehrenamtliche Zeit in der Administration sparen können. Das Problem ist, es muss halt jemand machen. Und wer macht es? Wer hat die Zeit? Und wer hat die Muse, sich damit zu beschäftigen? Das sind nur Personen, die nichts anderes um die Ohren noch haben, was im Verein, also was den Verein an sich angeht. Natürlich können sie noch Familie haben und solche Sachen, die sind schon erlaubt. Nicht falsch verstehen. Aber da müssen wir halt einfach an der Stelle ansetzen. Und wir gehen heute sicherlich auch nochmal kurz ein bisschen auf Prozesse, Digitalisierung ein. Wenn ich dich jetzt so fragen würde, das Erste, was dir so einfällt, wenn du jetzt also die Position hast, du hast jetzt eine Teilzeitkraft, die nimmt dir jetzt das Tagesgeschäft größtenteils weg. Du kriegst jetzt 40% von deinen Kapazitäten, sind jetzt ungefähr Strategieentwicklung. Was wäre dann so das Erste, was du machen würdest, wenn du weißt, Ehrenamt ist ein Problem für uns im Verein, wir finden keine Ehrenamtler? Was würdest du als Erstes machen? Was wäre die erste Maßnahme, die erste Idee?
Also ich bin ein großer Fan von Mitgliederbeteiligungsprozessen, also im Sinne von, ne, ich habe vorhin mal angedeutet, die Leute mal irgendwie mit ins Boot holen, weil wir sind kein geheimer Club als Vorstand, sondern wir müssen versuchen, die Mitglieder erstens mal abzuholen bei dem, was ist, also das ist euer Verein auch, ihr müsst den mitentwickeln, also dürft ihr auch gerne mit nach vorne auf die Bühne quasi kommen und da bin ich großer Fan von, da irgendwie mir zu überlegen, ne, Richtung Pressearbeit, was kann man machen, wie können wir unsere eigene Arbeit transparent machen, unsere eigenen Ziele transparent machen, gibt es vielleicht sowas wie ein Leitbild oder eine Satzung, die irgendwie sagt, wo wollen wir eigentlich hin? Und dann mal abzuklopfen bei den Mitgliedern, ist das das, wo ihr auch hin wollt und gibt es eine Möglichkeit, dass ihr unterstützen wollt? Und gerade da, ne, wenn wir da sind, bei einem guten Prozess mal alle an den Tisch zu holen, vielleicht mal in einem Zuge von einer Mitgliederversammlung mal zu fragen, Leute, wo wollt ihr eigentlich hin? Was interessiert euch? Was fehlt euch im Verein? Dann kommen auch ganz oft mal Ideen und wenn ich das dann noch schaffe, die Leute gleich einzubinden, dann habe ich schon einen ganz guten ersten Schritt gemacht, weil auch da, es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der mit einer Idee kommt und der dann sagt, ja, ist gut, aber wir wählen erst in 2 Jahren wieder. Behalt das gerne im Kopf bis dahin. So, das funktioniert nicht. Also deswegen, wir müssen so ein bisschen flexibel bleiben im Ehrenamt und vielleicht auch aus dieser Ämterstruktur rausdenken und überlegen, wie können wir diese fluiden Strukturen, wie können wir diese Projektorientiertheit eben fördern. Und ich schweife so ein bisschen ab von der Frage, aber ne, wir müssen in die Richtung gehen, dass wir das eben zulassen, dass wir sagen, okay, vielleicht ist die Neugestaltung unserer Webseite einfach mal ein Projekt. Ich suche mir da jemanden mit einer IT-Kenntnis, jemanden, der Lust auf Design hat und jemanden, der vielleicht schreiben kann oder möchte. Und die drei setzen sich mal für ein halbes Jahr zusammen und sagen mir dann, hier, Pascal, das möchten wir gerne tun, das, vielleicht sind wir auch schon auf einem guten Weg, das kostet uns, weiß ich nicht, 3.000 Euro und im besten Fall hat der Finanzmensch das dann schon im Verein eingestellt und dann heißt es, okay, auf den Knopf drücken und los und bewegt euch. Also ihr macht, ihr habt das, ihr habt die Energie dafür, also schafft ihr das auch und ich glaube daran, dass das gut wird. Also so ein bisschen Empowerment auch von Engagierten dann oder von Menschen, die Lust haben, was zu tun. Und deswegen der Bogen, Mitgliederbeteiligung wäre, wenn ich die Zeit dafür habe im Verein, das Erste, was ich mache, weil wir müssen die Arbeit an die Menschen bringen. Okay.
Ich würde was anderes machen in der Tat. Meine erste Maßnahme wäre, oder was ich versuchen würde, ist jemanden zu finden, der den Job des Ehrenamtsbeauftragten bei mir machen würde. Liegt einfach daran, wir haben ja darüber geredet, dass wir keine Ehrenamtler finden, das ist nur zum Beispiel. Und wir sagen ja immer, dass Wertschätzung im Verein ganz wesentlich ist. Das hört man ja auch bei jeder politischen Rede, sei es bei einer Eröffnungsfeier, dass immer den Volunteers gedankt wird, den Ehrenamtlern und so weiter und so fort. Aber Wertschätzung ist halt nicht nur eine Rede. Das heißt, ich würde also eine Person erstmal schaffen, die ein Ansprechpartner ist. Das heißt, für Personen, die neu kommen möchten, sich engagieren, dass sie irgendjemanden haben, eine Vertrauensperson. Eine Person, die Dinge koordinieren kann, die auch sehen kann, okay, haben wir vielleicht irgendwelche, das sind wir jetzt über Prozessen, irgendwas doppelt zum Beispiel oder fehlen wir irgendwo eine Lücke, haben wir irgendwo zwischen Ehrenamtlern Probleme, das in der Kommunikation zum Beispiel oder gibt es ein technisches Tool, was vielleicht die Person brauchen könnte, wo das vielleicht am Geld bisher gescheitert ist, aber wo man dann vielleicht mal einen besseren Draht auch zum Vorstand dann sagt, ey, können wir vielleicht die 100 Euro im halben Jahr nochmal freischaufeln dafür. So, das sind die Sachen, wo man nämlich wirklich dann auch Engagement und Wertschätzung aus meiner Sicht zeigt. Wo man sagen kann, okay, wir kümmern uns um die Belange für Ehrenamtler, für Engagierte. Wir wollen, dass sie eine gute Umgebung haben, dass sie quasi sich gewertschätzt fühlen, weil wir ihnen die Aufmerksamkeit geben und nicht, dass sie quasi zum Abarbeiten von Dingen auch hier sind. Und danach würde ich dann, glaube ich, das machen, was du gesagt hast, dass ich dann gucken würde, okay, Mitgliederbeteiligung, weil das dann ja quasi ein bisschen Hand in Hand geht und daraus dann auch die Projekte bearbeiten.
Ich glaube, die beiden Wege beißen sich gar nicht. Ich finde deine Idee auch super. Kann man gut verbinden. Ne? Also dem Ehrenamt ein Gesicht geben, Verein, ist eine super Sache. Auch zu sagen, hier, das ist der Horst, die Wiebke, keine Ahnung, irgendjemand, der ist jetzt für dich da, wenn du Probleme hast, wenn du was möchtest, wenn du Interesse hast, dich irgendwie einzubringen. Und gib dem Ganzen auch nochmal so einen persönlichen Touch, weil ich habe ja gesagt, dieses persönliche Ansprache, also wir hassen es ja alle, in WhatsApp-Gruppen reinzuschreiben, wir brauchen für Samstag noch jemanden, der den Thekendienst macht, es sind 40 Leute in der Gruppe drin und das heißt dann ja, die Schicht von 18 bis 22 Uhr ist noch frei, weil das die beliebteste natürlich, um vor dem Tresen zu stehen und nicht dahinter. Und dann schreibt man da rein, wer möchte. Und das ist irgendwie ja konkret, weil da sind 40 Leute in der Gruppe drin, aber keiner meldet sich, die ducken sich alle weg im Sinne von, ja, da wird schon jemand anders irgendwie, also ich ja nicht so. Und das ist eben dieses persönlich-unpersönliche. Also deswegen lasst diese WhatsApp-Gruppen-Appelle, versucht die Leute persönlich zuzugehen, auch wenn das schwierig ist. Es gibt Möglichkeiten, so Telefonlisten sich anzulegen, zu fragen, wer hat welche Interessen. Also es gibt durchaus Menschen, die stehen gerne im Bierwagen und haben so dieses Gesellschaftsgefühl und plaudern. Es gibt Menschen, die mögen das überhaupt nicht. Die machen andere Dinge viel lieber. Vielleicht wurscheln die irgendwo kreiden einen Platz oder reparieren mal im stillen Kämmerlein die Netzgarnitur für das Tischtennisnetz oder sowas. Also da gibt es durchaus Menschen und das müssen wir eben herausfinden und abholen. Wer Interesse hat, ich habe Folge 21, Talentkarte. Ich mache hier ein bisschen Werbung für uns. Ist, glaube ich, sonst zu tiefgreifend dafür. Beschreibt aber eine Möglichkeit, persönliche Ansprache zu machen bei Vereinseintritt. Die Menschen bekommen also bei Vereinseintritt entweder auf digitalem Wege oder im ausgedruckten Zustand eine DIN A4-Seite, wo drauf steht, was machst du eigentlich gerne? Und ich kann da eben selber Sachen definieren. Also irgendwie, ich bin voll gut am Grillen, ich habe ein großes Auto, ich habe irgendwie Connections zur Lokalpolitik. Das könnt ihr für euren Verein komplett selber gestalten. Und wenn ihr das dann machen möchtet, dann gibt es den Leuten, weil das ist der erste und beste Kontakt, wo ihr jedes Mitglied bekommt. Also logischerweise bei Kindern habt ihr dann die Eltern, die irgendwie das ausfüllen. Ihr bekommt auch nicht alles wieder und nicht jeder füllt das sowieso aus. Ne? Also keine Illusion, dass ihr dann alles über alle wisst. Es wird keine gläserne Mitgliedschaft geben. Wenn ihr das aber dann clever verknüpft mit euren Mitgliedsdaten, habt ihr Möglichkeit, eine Telefonliste anzulegen und zu sagen, okay, wir brauchen für in 3 Wochen beim Event irgendwie 20 Kuchen. Und das wird eine coole Veranstaltung und ich habe diese Ich-backe-gerne-Liste und rufe die einmal von oben nach unten lang ab. Und habe jemand am Telefon und dann kann ich fragen, hier, wie sieht's aus? Du hast gesagt, das könnte was für dich sein. Wir brauchen in 3 Wochen einen Kuchen. Hast du Lust, einen zu backen? Und wenn dann nein, ich bin im Urlaub, das geht nicht, dann habe ich einen persönlichen Kontakt und sage, okay, vielen Dank, ich behalte dich auf der Liste und ich kann aber die nächsten 10 anrufen, wenn es klappt. Also und so kann ich meine Arbeit abarbeiten. Ne? Also wen das interessiert, gerne mal da reingucken und reinhören. Das ist eine Möglichkeit auf jeden Fall, um diese unpersönliche Brücke so ein bisschen zu schaffen. Weil ansonsten, ich bin ja auch der Meinung, Mitglieder sind oft wie Geister. Ne? Die werden dann unsichtbar, wenn man sie braucht. Das ist so ein bisschen, die ducken sich dann immer so weg.
80% hast du ja vor uns gesagt.
Richtig. Und da müssen wir halt von weg. Deswegen, also diese Dienstleistungsmentalität, die können wir nicht gebrauchen. Also da muss man ja ehrlich sein, das hilft uns als Verein nicht weiter. Leute, die ihre Kinder irgendwie hinbringen und dann sagen, ja, das sind schon gute Leute und die machen das schon und ich mache jetzt mal was anderes und ansonsten aber nichts, das hilft uns langfristig nicht weiter. Also wir müssen irgendwie gucken, dass die Mitglieder, die im Verein drin sind, sich auch so zugehörig fühlen, dass sie mithelfen wollen.
Also ich glaube, man merkt schon, wie sich das Netz immer mehr zusammenspinnt. Also Ehrenamtsbeauftragter könnte sich zum Beispiel wunderbar um diese Talentkarte kümmern und um dieses Abtelefonieren, damit das nicht mehr der Abteilungsleiter machen muss. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Man kann es persönlicher gestalten, weil es quasi auf der Webseite vielleicht dann auch was gibt. Wir suchen Ehrenamtler und du hast gleich ein Gesicht mit einem Namen dazu, als nur ich habe eine anonyme, unpersönliche Ansprache, weil das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Zum Beispiel, wenn du um Hilfe fragst direkt, ist die Bereitschaft der Person, auf der anderen Seite zu helfen, viel, viel höher, als wenn du es unpersönlich machst. Da gibt es genügend Studien zu. Wenn du mit Bildern arbeitest und quasi diesem Thema ein Gesicht gibst, ist es viel effizienter oder viel effektiver, als wenn ich sage, ja, bitte melde dich bei uns. Das ist einfach so, ihr müsst, das Schöne am Verein ist ja das Persönliche, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Sonst kann ich auch ins unpersönliche Fitnessstudio gehen, wo ich vielleicht 3 Leute immer mal wieder sehe, die jeden Tag, sage ich jetzt mal, da pumpen gehen. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, bin ich im Verein. Es geht darum, dass wir Spaß haben wollen, dass wir gesellig sind, dass wir Sport machen wollen. für jeden passend, so wie es ist, und dass sich jeder akzeptiert fühlt. So. Und das sind ja die Maßnahmen, an denen wir arbeiten wollen. Und das Problem ist, sobald es halt einreißt und wir merken, wir haben keine Engagierten mehr, wir können uns um wichtige Themen nicht mehr kümmern, haben wir halt das Problem, dass es dann, ich will nicht sagen, mit dem Verein abwärts geht, aber wir dann in Diskussionen kommen, bei Mitgliederversammlungen schlechte Stimmung vielleicht herrscht, weil Einzelgruppen sich nicht genügend gesehen fühlen oder nicht genügend gewertschätzt, dann treten vielleicht Abteilungen aus, dann hat man Fusionsthemen, die man überhaupt nicht haben möchte, muss Beiträge neu ordnen und dann sind die Vorstände ganz schnell weg wahrscheinlich. Also deswegen ist es einfach wichtig, dass wir schauen, dass wir an der richtigen Stelle ansetzen und gucken, dass wir jetzt die entscheidenden Stellschrauben erstmal drehen, um gewisse Dinge einzuleiten, wenn wir das Gefühl haben, es könnte in 2, 3, 4, 5 Jahren wirklich problematisch werden an der Stelle. Und dazu gehört halt alle möglichen Maßnahmen, die wir jetzt zum Beispiel genannt haben. Alles ist offen. Pascal hat gerade gesagt, Dienstleistungsgedanke im Verein sieht er nicht. Kommt drauf an, wenn man uns gewisse Großsportvereine anguckt, weiß ich jetzt nicht, da würde ich schon sagen, da sind wir wahrscheinlich nah am Dienstleistungsgedanken. Da ist ja auch viel Hauptamt dann da. Es kann eine Lösung sein. Am Ende ist immer die Frage, was möchte man? Möchte man die Gemeinschaft? Dann eher klein, mittel. Möchte man sagen, man möchte wirklich den Sport und dann sind wir ja fast beim Dienstleistungsgedanken, da sind Großsportvereine auch okay, aber man muss halt dafür dann zahlen. Das ist ja ein Motiv, warum ich in den Verein gehe am Ende.
Ich habe noch einen psychologischen Trick, wo wir sagen, das Ehrenamt sichtbar machen. Ist vielleicht auch so ein bisschen die Brücke zum Thema Hauptberuflichkeit nochmal. Wer von euch hat schon mal ausgerechnet, wie viel Geld ihr eigentlich spart, weil ihr alle umsonst arbeitet für euren Verein? Also macht das vielleicht mal. Das ist eine lustige kleine Geschichte. Einfach mal auf einer Mitgliederversammlung die Zahlen zu präsentieren. Man kann es ja überschlagmäßig machen, wenn ich überlege, ein durchschnittlicher Übungsleiter, eine Übungsleiterin macht vielleicht 5 Stunden die Woche oder so irgendwas für den Verein. Da sind dann 1 bis 2 Trainingseinheiten dabei, Vor- und Nachbereitungszeit. Jemand, der im Vorstand ist, so vielleicht zwischen 5 und 10 Stunden. Bei manchen ist es dann irgendwann ungesund und wird mehr, aber da müsst ihr vielleicht mal gucken, vielleicht habt ihr sogar realistische Zahlen. Und dann rechnet doch einfach mal, was wäre das denn eigentlich wert pro Woche, pro Monat, pro Jahr, wenn ihr diesen Leuten Mindestlohn bezahlen müsstet oder dürftet. Ich habe das einmal mit einem Verein gemacht und da kamen 144.000 Euro raus. Muss man sich überlegen, 144.000 Euro, 600 Mitgliedervereine. Die Arbeit, die dort die Übungsleitenden und die Menschen im Vorstand geleistet haben, fast 150.000 Euro. Pro Mitglied wären das 20 Euro Beitragserhöhung gewesen, beziehungsweise etwas mehr. Also da bin ich dann schon bei einer Region, dass ich sagen kann, die 8 Euro, die wir im laut Sportentwicklungsbericht im Durchschnitt haben, die rentieren oder rechnen sich nur, weil eben Menschen umsonst für ihren Verein arbeiten. Und das ist ab einem gewissen Maß nicht mehr gesund. Dementsprechend darf man ruhig mal solche Zahlen auch der Mitgliederversammlung vorstellen. Also ich hoffe, bei eurer Mitgliederversammlung ist mehr los als nur die üblichen 10 Verdächtigen. Das wäre so ein bisschen auch das Thema, vielleicht nochmal eine Mitgliederversammlung spannend zu machen, dass dann mehr Leute auch kommen. Weil man muss sich auch nicht starr an das Protokoll halten und so weiter. Also ne, das ist ein anderes Thema, wir driften wieder ab, aber nutzt die Zahl gerne mal. Rechnet das mal für euren Verein aus.
Ich mache jetzt mal die Werbung. Also der QR-Code geht quasi zum Podcast. Wir haben jetzt, also die Folge, die wir jetzt aufnehmen, wird Nummer 138. Also wir haben noch 137 im Angebot und da gibt es auch mindestens 2 zur Mitgliederversammlung.
Genau. Na, also das vielleicht nochmal einfach mal den Leuten eine Zahl an den Kopf werfen. Einfach mal sagen, Leute, wir brauchen die ehrenamtliche Mitarbeit von euch allen. Das ist die Wertschöpfung, die hier im Verein entsteht, dadurch, dass ich bzw. wir hier vorne als Vorstand und als Übungsleitende das hier machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir halt jemanden einstellen. Und das ist die Brücke. Wenn wir jemanden einstellen, dann müssen wir den bezahlen. Und das bedeutet, die Beiträge gehen eher nach oben und zwar steil. Und das vielleicht jetzt nicht so als provokanten Hilferuf zu formulieren, sondern eben gut rüberzubringen und zu sagen, Leute, macht das gerne. Das ist unser Charakter als Verein, ansonsten haben wir hier ein Problem. Also das ist nochmal so ein Motto. Und ich glaube, da ist dann auch die Möglichkeit, ehrenamtliche Arbeit einzusparen, entweder über das Thema Hauptberuflichkeit oder Digitalisierung. Da sind wir wieder auf dem nächsten Pfad, auf den wir abbiegen wollen. So ein bisschen Blick in die Glaskugel. Also ich meine, ich hoffe, ihr arbeitet alle nicht mehr mit super viel Papierkram.
Umfrage.
Ja, machen wir eine Umfrage. Okay, wer arbeitet noch ganz viel mit Papier und druckt aus und schickt hin und her und Briefe? Okay, Hände gehen so ein bisschen hoch. Wer ist bei der Buchhaltung zum Beispiel schon im Bereich Excel unterwegs? Das wäre so, ja, da gehen auch ein paar Hände hoch, wunderbar. Wer benutzt schon so ein richtig modernes Mitgliederverwaltungssoftware, wo auch alles automatisiert laufen kann, wo ich vielleicht einen Mitglied direkt zum Eintritt. Ja, da, sehr schön, da gehen schon so ein paar Hände hoch. Das ist nämlich genau das, ne? Also da sind wir jetzt gerade angekommen. Wir sind jetzt gerade angekommen in dem Zeitalter, in dem die meisten Softwarelösungen sowas können, wo ich einen Mitglied aufnehme und es kommt so ein automatisierter Mailversand, du bist jetzt bei unserem Verein, schön, dass du da bist, der Beitragseinzug funktioniert. Auch das sind so diese automatisierten Dinge, die vielleicht mehrfach anfallen, wo ich dann eben Zeit sparen kann, weil ich nicht mehr alles händisch machen muss. Und da kommt noch mehr.
Definitiv. Also wir haben ja heute sehr viel über jetzt auch Vereinsentwicklung gesprochen. Wir haben jetzt quasi bei Pascal ja Freiraum geschaffen, haben wir ja vor uns festgestellt. Er hat gesagt, was er als erstes umsetzen möchte. Jetzt sind wir beim Thema Digitalisierung angekommen an der Stelle. Wir haben jetzt vernommen, dass er als erstes die Mitgliederverwaltungssoftware digital einführen würde. Aber das ist es ja nicht gewesen. Also wir müssen ganz ehrlich sagen, Prozesse muss man ja erstmal analysieren. Es gibt ja diesen schönen Ausspruch, einen schlechten Prozess zu digitalisieren ist einfach auch nichts. So, sondern da muss einfach der Prozess einfach weg sein am Ende des Tages und du musst ihn einfach neu denken und neu bauen. So, da kann Digitalisierung helfen. Das Problem ist natürlich an der Stelle, wer kann das? Ich weiß nicht, wer fühlt sich IT-affin von euch, wer hier sitzt? Mal bitte die Hand hoch. So, eine Person, zwei, okay, gut. Es, sag mal, es sind
war fünf. Nicht die Mehrheit.
Es war nicht
für die Leute, die es nicht sehen können.
Ja, es war nicht die Mehrheit. So, alle, die hier sitzen, vermutlich mal, sind aber ehrenamtlich im Verein engagiert, oder? Ja, ja, sehr gut, ja. Also, das heißt, also schon da, dann sind wir wieder beim Thema Fortbildung. Es gibt offensichtlich ein Gap oder die Personen brauchen es aufgrund ihrer Funktion. Ich kann ja auch sein. So, wenn ich jetzt aber sage, ich möchte zum Beispiel eine Cloud einführen im Verein und möchte Unterlagen zentralisiert haben, brauche ein Rechtemanagementsystem, damit quasi nicht alle Personen wegen Datenschutz zum Beispiel auf Bankdaten von Mitgliedern zugreifen können oder auf gewisse Verträge, die wir mit Sponsoren geschlossen haben oder Verträge, die wir mit der Stadt haben, sind wir schon dabei. Und wenn uns da was schief geht, dann könnten wir schon wieder ein anderes Problem bekommen. So, das heißt, das Thema ist also auch nicht ganz einfach. Pascal würde jetzt sagen, da muss jemand den Hut aufhaben. Das heißt also, eine Position zum Beispiel von jemandem, der sich mit Digitalisierung kümmert, ist nicht schlecht. So. Jetzt sind wir wieder beim Thema junges Ehrenamt angekommen. Ich würde jetzt sagen, dass junge Menschen, das ist jetzt vielleicht ein Vorteil, aber sich tendenziell ganz gut mit Digitalisierung und IT zumindest in gewissen Maßen auskennen und gewisse Sachen vielleicht gerade rechtlicher Natur nicht so gut können. Weil sie es einfach sagen, wir machen das einfach so. So. Aber das ist zum Beispiel so ein Moment, da könnte man sagen, okay, wenn ich jemanden Junges im Verein habe und der hat vielleicht so einen Touch dafür und möchte vielleicht auch später mal Informatik studieren, lass ihn doch einfach mal werken. Kontrolliert es ein bisschen und guckt. So. Und was würde mir jetzt einfallen? Ich würde sagen, das Software-System hatten wir gerade schon gesagt. Dann haben wir das Thema Cloud natürlich definitiv als großes Thema. Dann haben wir natürlich als großes Boost-Thema jetzt, oder wie man das nennt, nämlich das Thema KI, wo wir ja auch nochmal kurz, glaube ich, drauf sprechen werden. Und wir haben natürlich auch das Thema einfach, wie Sie gesagt, dieser Schulungsmaßnahmen, die wir da durchführen müssen. Und was ganz wichtig ist, eine große Entscheidung, wenn man sich eine IT-Landschaft im Verein aufbaut, ist, möchte man alles aus einer Hand? Es gibt solche Systeme, die können das. Die können quasi Mitgliedsbeiträge einziehen, Mitglieder verwalten, die können E-Mails schreiben. Also quasi random E-Mails, also nicht random, sondern E-Mails quasi zum Beispiel zum Geburtstag automatisch schreiben aus dem System heraus. Die können Teilnahmelisten machen und so weiter und so fort. Oder sagt man, man möchte zum Beispiel auf unterschiedliche kleine Softwaren gehen, die nicht miteinander connected sind, was aber wieder ein Problem in den Strukturen, in den Prozessen einfach mit sich bringt. Weil da hat man dann wieder Schnittstellen, die muss man dann auch manuell natürlich bearbeiten. So, da ist eine Frage, ich möchte gerne die Möglichkeit geben.
Also wir haben jetzt eine relativ engagierte Jugendwartin und wir haben auch eine Cloud eingerichtet. Das funktioniert schon ganz gut. Also wir haben zum Beispiel Förderanträge und sowas. Also es wird alles abgelegt, dass auch wenn mal jemand nachkommt als Vorstand, also wenn das sich wechseln würde, das alles hat. Jetzt hatten wir das große Problem Datenschutz. Wie sieht es denn aus mit Mitgliederlisten zum Beispiel?
Wir sind jetzt nicht die Datenschutzanwälte, das muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Die Frage ist immer bei dem Thema Datenschutz, wer muss damit arbeiten? Und die Idee des Datenschutzes ist eigentlich immer, dass man sagt, okay, darf nur der Personenkreis sein, der damit wirklich aktiv arbeitet. So. Und auch selbst da muss man unterscheiden. Gibt es zum Beispiel Personen, die den Mitgliedseinzug machen, dann können die eine Berechtigung haben, zum Beispiel Bankdaten zu ändern. Wenn Personen da sind, die quasi nur Einsicht haben, dann wird es schon schwierig. Deswegen macht es durchaus Sinn, bei den Software-Systemen quasi der Anbieter zu nehmen, die das nehmen. Deswegen auch dringende Empfehlung, die aus jeden Fall aus Deutschland nehmen und da vielleicht von Eigenprogrammierung genau aus dem Grund auch ein bisschen absehen und dann lieber auf die Anbieter hinwirken. Es gibt ja inzwischen doch einige am Markt mit manuellen Mitgliederlisten, die jetzt vielleicht als Excel-Datei in der Cloud liegen. Da sind wir wieder beim Thema, okay, müssen wir das dann vielleicht sicher in einem eigenen Bereich machen und die Frage stellen, warum sind diese Mitgliederlisten denn eigentlich in der Cloud? Wofür brauchen wir die? So. Kannst du noch mal kurz was zu sagen? Dann kann ich da noch mal kurz drauf eingehen.
Ja, also dann schon ein Programm entwickeln, also kaufen, wo man es hinterlegt. Das würde ich auch so machen. Und ich weiß ja nicht, was da so angeboten wird, diese anderen Sachen. Da kann ja eigentlich jetzt nur bei uns der Vorstand und der Jugendwort zum Beispiel drauf zugreifen. Also die anderen können gar nicht. Ist aber trotzdem für mich noch eine unsichere Sache, wenn es irgendwo in der Cloud liegt. Also muss ich auch sagen.
Wenn die Cloud in Deutschland ist, hast du rechtlich, oder in Europa ist, hast du rechtlich kein Problem. Und das müssen die Anbieter bieten, weil sonst sind sie haftbar. Da bist du komplett aus dem Thema Haftung raus. Wie gesagt, und das Gute an diesen Softwaren, da sollte man auch darauf achten, ist, dass diese Rechte, sagen wir mal, sie ein sehr gutes rechtes Portfolio haben, dass man sagen kann, okay, du hast ein Profil quasi für eine Person und diese Person kann dann nur das und das und das machen und das kannst du mal neu einstellen und den Rest nicht. Und das können die meisten Anbieter inzwischen. Deswegen würde ich da immer auf so eine Standardsoftware
gehen. Also wir haben es eh so gemacht, dass die Zugriffsberechtigung für diese Cloud halt nur 4 Personen haben. Und das sind wirklich, also wir haben 2 erste Vorsitzende, eine 2. Vorsitzende und die Jugendwartin. Und jemand anders kann da nicht rein und das dürfte eigentlich funktionieren.
Also beim Thema Datenschutz ist es immer so eine Frage nach gesundem Menschenverstand. Also wer sollte damit arbeiten und ist das realistisch? Also ne, ich glaube, da machen sich viele noch zu sehr Gedanken drüber und das überreguliert und ist wieder bürokratisch und verursacht Kopfschmerzen. Ich würde jetzt, also ganz pragmatischer Tipp einfach, ne, macht es Sinn, dass irgendjemand auf diese Daten zugreifen kann? Also ist es gesunder Menschenverstand, dass der Hausmeister deine Bankdaten sehen kann? Wenn du das mit Nein beantwortest, dann ist das vielleicht nicht die beste Idee. Braucht der Kassenwart Zugriff auf die Bankdaten der Mitglieder? Irgendwie schon. Also da habe ich dann, was so Einsichten angeht, gar nicht. Also gar keine Bedenken. Dass ich natürlich solche Sachen nicht irgendwie öffentlich auslegen, ausdrucken, verschicken sollte, das ist irgendwie auch gesunder Menschenverstand. Also was möchte ich eigentlich von mir preisgeben und was möchte ich von mir nicht preisgeben? Ich glaube, damit versuche ich zumindest an das Thema Datenschutz ranzugehen und ansonsten ist es leider auch ein bisschen komplex, was dann wie erlaubt ist und wer wo wann Probleme kriegt mit was. Und wie Martin schon sagte, da sind wir jetzt nicht die Datenschutzbeauftragten per se, aber wie gesagt, das ist so meine pragmatische Lösung, immer zu überlegen, ist das jetzt irgendwie logisch, dass da jemand drauf guckt oder dass diese, also dass ich dir jetzt zum Beispiel die Listen schicke von meinem Verein, macht irgendwie auch keinen Sinn. Könnte also datenschutzrechtlich ein Problem sein. So, also ne, das ist für mich alles so ein bisschen, so versuche ich immer ranzugehen, die Sache so.
Ich werde auch nochmal reingreifen an der Stelle. Wir haben ja jetzt, ich habe das letzte Thema ja KI und weil wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit leider natürlich haben, um das heute ausführlich zu besprechen, werde ich trotzdem nochmal kurz aufgreifen. Da sehe ich zum Beispiel eher das Thema Problematik Datenschutz. Auch da finde ich junges Engagement, Thema KI ist eine super Überlegung aktuell, weil die Leute haben Bock, sich damit zu beschäftigen und wenn ihr euch mit dem Thema gar nicht beschäftigt habt und sei es nur, ob man das überhaupt im Verein verwenden kann, wäre es zum Beispiel Überlegung wert, eine Arbeitsgruppe KI zum Beispiel oder Digitalisierung und KI zu gründen, um erstmal sich mit den Möglichkeiten zu beschäftigen, die es aktuell gibt. Es gibt Riesenvorteile für Vereine aus KI. Das klingt im ersten Moment komisch, aber ich gehe jetzt mal ganz kurz noch drauf ein. Erste Sache, wir haben gerade über Softwareentwicklung gesprochen. Es ist nachgewiesen, dass durch KI die Softwareentwicklung einen interessanten Schub bekommen hat. Softwareentwicklung ist viel, viel günstiger als früher und wird dazu führen, dass viel schneller, viel günstiger entwickelt werden kann und gerade für Vereine, die vielleicht nicht so viel Geld logischerweise haben, trotzdem relativ gute individualisierte Lösungen mit der Zeit kommen, die dann auch datenschutzkonform sind. Das ist schon mal gut. Das heißt nicht, dass ihr euch jetzt hinsetzen solltet und anfangen sollt zu programmieren mit KI. Bitte nicht. Also kommt bloß nicht auf die Idee. Das könnt ihr gerne machen in eurer Freizeit, aber bitte nicht mit Mitgliederdaten. Da sind wir gleich beim zweiten, Mitgliederdaten. Man kann mit KI super Listen sortieren, Auswertungen machen und so weiter. Das ist natürlich beim Thema Mitglieder schwierig, weil da sind persönliche Daten drin. Aktuell ist außer Le Chat, das ist der französische Anbieter von Mistral, alle großen KI-Anbieter entweder in Amerika gehostet oder in China. So, da können wir mit unseren Daten nicht arbeiten und das würde ich auch keinem empfehlen. Trotzdem kann man zum Beispiel so eine AG mal mit Dummy-Daten arbeiten, also quasi gefakte Daten verwenden und gucken, was möglich ist. irgendwann wird es kommen, dass es eine Cloud gibt, die in Europa ist. Und irgendwann wird die Entwicklung auch so weit sein, dass man das verwenden kann. Auf sowas kann man sich aber vorbereiten. Was aber super geht zum Beispiel, ist E-Mails beantworten. Das klingt im ersten Moment jetzt auch ein bisschen komisch, aber es gibt ja durchaus auch E-Mails, die haben jetzt nicht so viel mit Datenschutz zu tun. Wenn ich den Namen rausnehme und sage, ich möchte quasi Anfragen beantworten, wann ist das Training XYZ, kann ich mir inzwischen bei einem der Anbieter, zum Beispiel ChatGPT, der ja nun wahrscheinlich den meisten noch ein Begriff ist, einen eigenen Chatbot erstellen. Das ist ganz einfach. Man macht einfach wie ein Chatfenster auf und gibt einfach die Information zum Beispiel als Excel-Tabelle oder als PDF oder auch handschriftlich da rein und sagt zum Beispiel, das sind alle meine Trainingszeiten für alle Sportarten an den Tagen. So, und sag der KI, bitte greif nur auf diese Daten zu und nimm keine anderen, damit es dieses Halluzinieren nicht gibt, was man sagt, wo sie quasi Daten erfindet. Und ihr werdet sehen, die Qualität ist extrem hoch. Also die Ausgaben sind, die wir zumindest getestet haben, mal bei uns, waren komplett richtig. Und dann kannst du schreiben, bitte hier, ich habe folgende E-Mail bekommen oder Namen, sagst, bitte beantworte aufgrund der Daten, hast das einmal so und gib vielleicht noch die zwei Informationen wieder und sofort schreibt dir eine wunderschöne E-Mail und du kannst sogar den Ton bestimmen. Wenn wir wieder über Einsparung von administrativen Aufgaben reden, ist das auf jeden Fall was, wo man sich beschäftigen kann. Und man muss sich einem klar sein, diese Entwicklung, die wir in den letzten 2-3 Jahren hatten, ist selbst für IT-Verhältnisse rasant. Wir reden vielleicht in 5 oder 6 Jahren von ganz anderen Sachen. Da reden wir von Chatbots, die quasi zugeschnitten sind auf einen Verein oder auf ein Unternehmen, wo Anfragen dann erfolgen, wo quasi Mitglieder oder zum Beispiel Ehrenamtler ihre ersten Fragen hinstellen können, wie, wen muss ich denn überhaupt für das Thema ansprechen? So jederzeit 24 Stunden. Das ist natürlich nicht das Persönliche, was wir machen, aber dieser Mix muss man sich trotzdem drum Gedanken machen, weil es wird in die Richtung gehen. Gleichzeitig ist natürlich Datenschutz dadurch eine riesen Herausforderung. Und vielleicht noch den letzten Anwendungsfall, und dann lasse ich erstmal KI und dann darf Pascal nochmal, ist natürlich, das kennen auch die meisten wahrscheinlich schon, einfach das Thema Bildgenerierung. Die Systeme sind inzwischen so gut und wir haben das Thema, dass wir natürlich bei Social Media auch in gewisser Weise in Erscheinung treten müssen, jetzt nicht, weil wir Millionen an Follower erreichen wollen, sondern einfach, weil wir auf unsere Vereinsfeste aufmerksam machen wollen, auf unseren Kuchenbazar, auf das Kinderturnier und so weiter. Und zu sehen, wie schnell man da Sachen einfach erstellen kann durch inzwischen auch gar nicht mehr so super gute Beschreibungen, ist Wahnsinn. Und man kann es testen und wenn es einem nicht gefällt, macht man 2 Minuten halt nochmal den nächsten Versuch. Und so kann man sich Stück um Stück für an dieses Thema ranpirschen und kann auch gucken, wo kann man denn einen Mehrwert gewinnen und wo sagt man vielleicht, entweder die Zeitung nicht reif oder wir wollen es nicht.
Genau, und mit Blick auf die Uhr hast du damit, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort gegeben. Zum Schluss hin der Ausblick nochmal Richtung KI und was erwartet uns möglicherweise in der Zukunft. Ich würde euch gerne nochmal die Möglichkeit geben, fragenlos zu werden. Die letzten Minuten unserer kleinen Diskussion hier laufen. Wenn es was gibt, Ann-Kathrin ist schon quasi in den Startlöchern. Wer möchte noch was fragenlos werden, hat einen Gedanken im Kopf?
Wäre es vielleicht mal ein interessanter Ansatz, dass der Deutsche Turnerbund eine Empfehlung gibt, dass wir bestimmte Standardsoftware einsetzen. Ich habe jetzt mitbekommen, Gymnet ist abgeschaltet worden, dass man dort auch so mal einen Datenstandard schafft, um darauf dann in den Vereinen aufzusetzen.
Ich sehe schon, die Mitarbeiter vom DTB schütteln den Kopf und sagen, das Gymnet gibt's noch. Das ist eine spannende Frage, weil die treibt nicht nur den DTB um, sondern ganz viele Verbände. Und ich habe natürlich die Verbandsbrille auch manchmal auf. Mein Empfinden ist, Verbände tun sich logischerweise ganz, ganz schwer damit, konkrete Empfehlungen zu geben. Weil wenn ich jetzt sagen würde, der Anbieter A nimmt den einfach mal alle, dann haben wir natürlich eine relativ starke Marktmacht auch und würden damit natürlich hätte positive Effekte, ne? Das wäre eine super Skalierung und man könnte sicherlich einen guten Preis aushandeln. Und es wäre auch sinnvoll, wenn ich jetzt nicht in irgendeinen Verein komme und dann ist da irgendeine Software, die irgendwie von 1992 noch programmiert ist, von einem alten Sparkassenserver kommt und nie ersetzt worden ist oder geupdatet wurde. Dementsprechend, ja, gibt gute Gründe dafür, das zu tun, aber die Verbände tun sich recht schwer, das zu machen, weil so eine gewisse Neutralität irgendwie auch ja im System drin ist. Und dann zu sagen, naja, wenn wir jetzt alle anderen Anbieter ausschließen würden über so einen Kooperationsvertrag, das ist irgendwie auch nicht so das Thema. Dementsprechend tun sich die Verbände das schwer. Ich weiß, es gibt einige Verbände, die das machen. Die haben Anbieter für zum Beispiel die Mitgliederverwaltungssoftware, die dann gepusht wird. Der DTB, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Empfehlung wäre, das zu machen. Dafür arbeiten wir nicht beim DTB und können solche Entscheidungen nicht treffen, leider.
Weitere Fragen?
Eine haben wir noch.
Also es ist eher nur eine Anmerkung, weil es kam vor uns auch oft das Thema mit Hauptamtlichen im Verein. Und mir ist oft aufgefallen, dass wenn Vereine hauptamtliche Stellen ausschreiben, dass ganz oft ein Geschäftsführer ausgeschrieben ist. Und da frage ich mich, warum setzt man da vielleicht nicht eine Ebene tiefer an oder ja, und schreibt eine Sachbearbeitung oder ähnliches aus? Vielleicht möchte das jemand aus dem Vereinsvorstand oder auch ihr beantworten.
Also ich kann ganz kurz darauf eingehen, während das Mikrofon weitergeht. Ich sehe es auch ganz häufig, dass solche Positionen gesucht werden. Ich bin auch als Referent unterwegs im Bereich Einführung von Hauptberuflichkeit in Vereinen. Und ich sage den Leuten doch immer ganz klar, ihr müsst euch überlegen, was ihr braucht. Braucht ihr jemanden, der gestalten soll? Dann wäre es vielleicht sowas wie eine Geschäftsführungsposition, ein hauptamtlicher Vorstand. Oder brauche ich jemanden, der verwaltet? Dann wäre ich bei den Aufgaben wieder. Also es geht sehr aufgabenbezogen darum, erstmal festzulegen, was soll diese Person denn eigentlich tun? Logischerweise eine Geschäftsführungsposition, also entweder heißt sie nur cool und da steckt nicht viel dahinter, oder es ist eine relativ wertige Vollzeit- oder Teilzeitposition, die auch dementsprechend Geld kostet. Dementsprechend, also ich würde damit nicht anfangen, als erste Stelle direkt so jemanden einzustellen, sondern würde erstmal gucken, wie kann ich den Ehrenamtlichen das Leben leichter machen und die Arbeit aus dem Kreuz nehmen. Generellen Tipp gibt es nicht, aber ich bin gespannt, was der Vereinsvertreter sagt.
Ich bin Vertreter eines Turngaus. Wir haben eine Geschäftsführung eingesetzt, haben aber zuerst auch auf anderer Ebene im Zusammenhang mit dem Badischen Turnerbund, da komme ich her, im Bereich der über fachlichen, ne, eigentlich der fachlichen Arbeit, aber übergreifend über den Turngau hinaus einen Hauptamtlichen gehabt. Der Ansatzpunkt Hauptamtliche sind da, um zu verwalten, springt zu kurz. Du hast es im Grunde genommen gerade eben auch angesprochen, denn die Hauptamtlichen, die haben im Unterschied zu vielen Ehrenamtlichen, nehme ich jetzt mich persönlich auch, die Zeit, eine Idee, die du produzierst, auszuarbeiten und anzubringen und durchzusetzen. Das ist der große Vorteil, den man bei der Hauptamtlichkeit hat.
Definitiv. Also stimme ich dir voll zu. Das ist die Ressource, die wir im Ehrenamt nicht haben, meistens Zeit. Die bringen diese Menschen dann mit, leider gegen Geld, also leider im Sinne von, also ne, ihr wisst, was ich meine, im besten Falle finden wir jemanden, der das ehrenamtlich macht. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr alle engagiert bleibt, dass ihr alle bei eurem Verein bleibt und weiterhin Spaß haben werdet. In dem Sinne würde ich sagen, ich danke euch, dass ihr heute zugehört habt und eure Fragen eingebracht habt. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß die restlichen Tage hier in Leipzig beim Deutschen Turnfest. Genießt die Zeit, das Wetter, knüpft Kontakte und schaut links und rechts, was machen die Vereine drumherum. Und wenn ihr Lust habt, dann hört gerne mal in unseren Podcast rein und stellt eure Fragen nachher gerne noch im Nachgang. In dem Sinne, bleibt engagiert und bis zum nächsten Mal.